Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zur 100. Ausgabe des Care in Action Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonders lieben Gast und die Zuhörer und Zuhörerinnen werden es glauben oder nicht, sie ist zum zweiten Mal mein Gast und es ist ganz bewusst, dass die Eva Pölzl, um die geht's heute, hallo Eva, herzlich willkommen bei Care. Sie war der erste Gast in unserer Podcast-Sendung und heute ist sie wieder zu Gast, aber dazu später. Wie viele von euch sicher wissen, Eva ist eine bekannte österreichische Fernsehmoderatorin, die seit vielen Jahren die Sendung Guten Morgen Österreich im ORF moderiert, seit über 9 Jahren, um ganz genau zu sein. Sie unterstützt und begleitet die Arbeit von Care Österreich seit vielen Jahren und so war sie, wie ich schon gesagt habe, im Jänner 2021 der erste Gast vom damals neu gegründeten Care in Action Podcast. Und heute hast du dich bereit erklärt, wieder unser Gast zu sein und du wirst uns in deiner Rolle als Moderatorin heute durch die 100. Episode führen und wir machen so einen kleinen Rollentausch, oder Eva?
Ich freue mich sehr. Hallo liebe Andrea, danke für die nette Einladung. 100 Ausgaben, du warst unglaublich fleißig eigentlich in den letzten 4 Jahren hast du 100 Ausgaben gemacht. Wie kam es eigentlich, warum hast du Podcasts begonnen? Weil man das tut, weil das zum guten Ton gehört?
Nein, gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Geschichte ist total unspektakulär, aber wenn wir kurz in den Jänner 21 oder Jahresende 20, da ist eigentlich die Idee entstanden gehen. Das war die Zeit von Corona, wo es uns allen nicht so gut gegangen ist. Da hatten wir einen Lockdown nach dem anderen. Und ich dürfte ein bisschen unleidlich gewesen sein im privaten Kontext. Ich sage es, wie es ist. Der Podcast war überhaupt nicht meine Idee. Ich habe mir damals wahnsinnig viele Sorgen gemacht, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann meine Funktion nicht richtig ausüben. Das war irgendwie eine schwierige Zeit für mich. Okay. Und da hat man wirklich mein Mann, die Credits sind alle für ihn, eines Tages wirklich zu mir gesagt, sag, warum überlegst du nicht, einen Podcast zu machen? Und da ich im Laufe meines Lebens immer wieder auf Menschen, die mir sehr nahestehen, schon gehört habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich die Idee aufgegriffen. Und das war wirklich ein großer Impuls, also jetzt gar nicht nur für mich persönlich, sondern auch für Care Österreich, wo am Anfang auch einiges an Skepsis war. Und dann haben wir uns das überlegt. Und ich hatte damals in dieser Isolation wirklich Angst, dass man die Menschen überhaupt nicht mehr erreicht, wobei es mehr meine subjektive Angst war. Ja. Und das hat uns beiden dann auch wirklich geholfen, wieder in dieses wir sind diejenigen, die bestimmen, wie es weitergeht und nicht, wir werden nur fremdbestimmt, was wirklich sehr stark in dieser Zeit
also du bist wieder ins Tun gekommen und ins Handeln. Absolut. Und das ist natürlich für dich, die so gerne mit Menschen ist genau. Und auch immer für Menschen ist und da ist das genau das Richtige. Aber ich finde das ganz spannend, weil das passt ja letztendlich auch zu deiner Arbeit. Ja? Deine Arbeit ist ja jetzt seit 16 Jahren bei Care Österreich und davor warst du ja auch bei Menschen für Menschen. Das heißt, als studierte Ethnologin bist du sozusagen auf der Welt zu Hause und weißt, wo einfach die Themen der Menschen sind. Das macht dich schon einfach auch aus, oder? Dass es immer darum geht, für andere zu sein und mit anderen zu sein.
Naja, also das ist der Hauptauftrag meiner beruflichen Tätigkeit. Und ich würde sagen, dass sich die auch sehr verändert hat über die letzten, man traut sich es gar nicht sagen, Jahrzehnte. Es geht, also bei Care geht es ganz stark darum, wie bei vielen anderen großen NGOs, es geht um Armut bekämpfen, aber wie man das tut, das hat sich schon also massiv geändert. Und ich muss eins sagen, dass diese Art damals nötigen, ich möchte das gar nicht kritisieren, weil damals waren wir auch alle in einer sehr schwierigen Lage und wie wir 2021 begonnen haben, da haben dann auch die Impfungen begonnen. Also da konnte man schon wieder ein kleines bisschen rausgehen. Aber mir war es einfach wichtig zu vermitteln, dass auch wenn die Welt jetzt in Schockstarre ist, dass eine eine Organisation wie CARE immer weiterarbeitet. Und das hat auch in den Covid-Jahren gegolten, nicht nur für uns, auch für andere Organisationen. Da waren die Herausforderungen ganz andere. Mhm. Wir waren plötzlich, die Nothilfe war plötzlich verbunden auch mit einer medizinischen Betreuung, eben aufgrund von Corona. Alle unsere Partnerländer haben gesagt, wir brauchen Corona-Programme, weil das ist, was die Menschen wollen. Also wir hatten wahnsinnig viel zu tun, nur durch diese, und ich meine es nicht negativ, aber durch diese notwendige Isolation, in der wir uns befunden haben, das hat natürlich auch, wenn man sich immer versucht hat, sehr professionell zu verhalten, das macht natürlich mit jedem Menschen was. Und aus dem heraus ist geboren worden, dass man sagt, okay, wir machen jetzt, wo alles so zumacht und so isoliert ist, machen wir CARE Österreich komplett auf. Weil eins, glaube ich schon, dass man sagen kann, wenn man sich den Podcast vielleicht auch nicht regelmäßig, aber doch ab und an anhört, so viel wie in so einem Podcast erfährt man kaum von einer anderen Hilfsorganisation. Ja. Und das war mein Wunsch, uns aufzumachen und in die Mitte zu stellen.
Eigentlich bist du ja schon viele Jahrzehnte unabhängig von Corona bei den Leuten. Du musstest immer andere Mittel und Wege finden, um die Menschen zu erreichen. Aber wie hat sich das verändert? Was ist heute im Helfen anders als vor 15 Jahren?
Also wir gehen heute, und ich sage nicht, dass wir das vor 15 Jahren so gemacht haben, aber man geht heute nirgends, also wir sind überall zu Gast. In allen Ländern, in denen wir tätig sind, sind wir zu Gast. Und auch wenn es bei großen Katastrophen internationale Aufrufe gibt und um Hilfe gebeten wird, so hat sich das Bild doch sehr geändert, dass Menschen, also ich habe in all den Jahrzehnten wirklich niemand getroffen, der gerne gesessen ist und gewartet hat, was jetzt eine Hilfsorganisation für ihn oder sie tun kann. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passiert. Das gibt es vereinzelt, besonders bei Menschen, die sehr lange in Flüchtlingslagern leben müssen, über Jahrzehnte oft, da kann dieses Phänomen auftreten. Aber ansonsten ist das nichts, worauf man wartet, so wie es manchmal ein bisschen dargestellt wird. Ja. Und wir gehen auch nirgends hin mit der Idee aus einer westlichen Überlegenheit heraus, dass wir wissen, was das Beste für alle ist. Das ist wirklich Nonsens. Das tut man schon lange, lange nicht mehr. Und das sieht man auch daran, dass bei CARE zum Beispiel alle meine Kolleginnen, das sind alles Leute aus der Region, aus dem Land oder zumindest aus der Region, die selber wissen, was die Nöte, die Bedürfnisse sind, die die Kultur der Leute kennen. Wir brauchen es uns ja nur für uns vorstellen. Auch wir lassen uns von der Freiwilligen Feuerwehr, natürlich auch von den Nachbarländern, von allen helfen, wenn eine ganz dramatische Situation ist. Aber wenn es generell um eigentlich soziologische, sozialarbeiterische Fragen geht, glaube ich, redet man sich schon leichter, wenn das aus der eigenen Region ist, oder was meinst du?
Unbedingt. Ich möchte jetzt gleich auf etwas kommen, nämlich ich habe dank euch, also eurer Organisation, dank dir, einen Herrn kennenlernen dürfen, der das CARE-Paket empfangen hat nach dem Krieg. Ja, das ist 1946 nach Österreich gekommen, ja, und wurde hier verteilt. Und selbst Jahrzehnte später, das gibt's ja immer noch, das CARE-Paket, es sind nur andere Dinge drinnen. Also wirklich das Nötigste, was man halt braucht zum Überleben. Genau. Heute sind andere Inhalte zum Beispiel in einem CARE-Paket.
Na, heute legen die Vereinten Nationen fest, wie viel Kalorien in welcher Region da drin sein müssen. Und es wird auch heute noch, also das CARE-Paket gibt's noch, wenn man so möchte, aber es wird jetzt nicht mehr rund um den Globus geschickt, sondern was geht, wird in möglichst nah an der Katastrophe eingekauft. Und die Verteilung von Nahrungsmitteln macht man eigentlich relativ kurz, so kurz wie notwendig. Und dann steigt man auch auf Bargeld um, auf warmes Essen, ganz unterschiedlich. Also es gibt's noch, aber die Form ist heute eine ganz andere.
Aber ist es nicht umso schwieriger, du hast mir das ja kürzlich auch, warst du bei mir in der Sendung zu Gast, bei Guten Morgen Österreich. Und da haben wir eben über die schwierige Situation zum Beispiel im Gazastreifen gesprochen, dass einfach Hilfsorganisationen dort nicht helfen können, weil es gar nicht möglich ist, weil sie zwischen die Fronten geraten, weil sie gar nicht erst vorgelassen werden. Kennst du so diese Ohnmacht oder wie spürt sie das für dich eigentlich an und für deine Kolleginnen und Kollegen?
Also wir sprechen sehr viel über den Gaza-Kontext, weil der halt weltpolitisch wirklich im Brennpunkt steht. Ich muss sagen, dass wir leider in den letzten Jahren beobachten, dass es nicht immer so ist, dass die jeweiligen Regierungen oder Stakeholder oder Rebellengruppen dem humanitären Mandat Folge leisten. Also wir sprechen immer am Beispiel von Gaza dran, aber es gibt es durchaus auch in anderen Regionen. Es betrifft meistens nicht ganze Länder, sondern vielleicht nur eine kleine Region. Und da gibt es dann also viele Möglichkeiten, wie man versuchen kann, trotzdem humanitär zu helfen. Aber es ist etwas, was wirklich, das kann man einfach frei heraus sagen, es war noch nie so gefährlich wie heute für humanitäre Helfer. Und jetzt rede ich wieder nicht von mir und dir, sondern von Leuten, die wirklich vor Ort jeden Tag im Einsatz sind. Es wird weniger respektiert als früher. Früher hat einen das Mantel von einer großen Organisation geschützt, heute nicht unbedingt. Und das sehen wir schon lange. Das sehen wir auch zum Beispiel in Ländern der Sahelzone, wo wir nicht so oft drüber sprechen, dass das kann Entführungen geben, es kann alles Mögliche geben, was humanitären Helfern passiert. Es wird zunehmend kritischer gesehen und alle großen Organisationen, und das humanitäre Recht ist ja auch vom Roten Kreuz begründet worden, machen sich darüber zu Recht massive Sorgen. Und bei allen großen Gremien, wo wir vertreten sind, ich vertrete CARE auch global bei einem Gremium für humanitäre Hilfe, ist das das Top-Thema mit allen Politikern und UN-Vertretern, die wir treffen. Das humanitäre Mandat muss wieder eingehalten werden. Und traurig, dass man das wieder fordern muss.
Dass man das wieder fordern muss. Das bringt mich natürlich auch gleich zum nächsten Thema, dass du ja auch als Vertreterin deiner internationalen Organisation auch zwischen die politischen Anliegen gerätst, oder? Und zwischen die verhärteten Positionen. Ja, als jemand, der eigentlich ein humanitäres Recht wahren will und die Grundversorgung oder Menschenrechte oder Kinderrechte in der Versorgung einfach wahren möchte mitten im Kriegsgebiet. Das ist wahrscheinlich, erfordert viel Diplomatie, oder?
Und viel Fingerspitzengefühl. Ja, und vor allem auch viel Geduld.
Ja.
Und auch ein bisschen hat sich sicher auch der Blick drauf gewendet, was wir tun. Weil CARE hat ja jetzt, so wie andere große Organisationen, wir haben wirklich auch eine interessante Geschichte durch das CARE-Paket. Und wenn man sich anschaut, wie das gegründet wurde vor 80 Jahren, war ja zuerst die Idee, den US-Soldaten hier zu helfen. Und dann hat es so viele Verbindungen gegeben, auch verwandtschaftlich, ja, auch in meiner Familie, in die Vereinigten Staaten, dass dann immer mehr Leute begonnen haben, in das kriegsgeschüttelte Europa Backel zu schicken. Und letztendlich ist die Gründung von CARE und die spätere Eingliederung in den Marshallplan, muss man auch sagen, der bis heute noch seine Nachwirkungen in Österreich hat, schon ein Zeichen von Altruismus und Nächstenliebe und Solidarität, aber nicht nur. Und wenn ich jetzt auf über 30 Jahre Leitungsfunktionen in zwei doch bekannten NGOs zurückschaue, so hat sich der Blick darauf auch stärker gewandelt. Und wir sind wieder in einer Phase, wo jetzt auf einmal ganz offen darüber gesprochen wird, ja, Länder, die, und wir arbeiten sehr stark mit Geldern von den institutionellen Geldgebern, das heißt in unserem Fall die österreichische Bundesregierung, die Europäische Union, und unheimlich wichtig die vielen Privatspenden und Spenderinnen, die uns auch privates Geld anvertrauen. Aber man spricht jetzt viel stärker wieder drüber, als das vor 15 Jahren der Fall war, dass Länder wie Österreich mit ihrer Hilfe ja auch etwas bewirken. Also auch, ist es Teil der Außenpolitik oder nicht? Mhm. Ja, die humanitäre Hilfe war immer eine große Debatte, dass es das nicht ist. Die Debatten drehen sich, aber es ist wieder viel stärker, dass man die österreichische Fahne oder welche auch immer, das gilt ja für alle europäischen Länder,
das heißt,
hochhält.
Will man Hilfe. Auch ein bisschen was haben dafür?
Ja, und das war aber nie anders, würde ich sagen. Nur die Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde, hat sich wahnsinnig geändert. Und ich sehe auch nicht unbedingt was Schlechtes drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil auch den Menschen, denen man erklärt, ja, woher das Geld kommt, das ist teilweise sogar bei unseren eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schwierig, die den europäischen Kontext nicht haben. Ja. Aber dass man sagt, okay, wenn der Staat institutionelle Gelder vergibt, dann hat er natürlich das Recht, auch zu schauen, was damit passiert. Das sind Steuergelder. Also mir war das immer schwer bewusst, weil CARE arbeitet ja vorwiegend mit Steuergeldern. Und natürlich gibt es da eine Menge Spielregeln, die einzuhalten sind. Aber die Art und Weise, wie man drauf schaut, hat sich sehr geändert.
Ich frage mich oft bei großen und bei Hilfsschwerpunkten, ja, wie weit die Politik in die Verantwortung gezogen werden muss oder sich vielleicht die Politik auch ein Stück weit auf die Zivilgesellschaft verlassen kann, was ja in Österreich zum Glück gut funktioniert, weil immer dann, wenn sozusagen Österreich zusammenrücken muss, dann beweist Österreich zum Glück, dass es das tut und dass dann wieder Geld fließt. Hat sich das ein bisschen, das Gewicht ein bisschen verschoben?
Also ich glaube, dass das, was institutionelle Donoren leisten, allein von der Höhe der Summen, ist von der Zivilbevölkerung nicht stemmbar. Das muss man halt auch einmal ganz klar sagen. Und es braucht ein Zusammenspiel von beiden. Und ich glaube auch, dass wir da neue Narrative brauchen. Es ist unheimlich wichtig, dass in unserem Fall die Österreicher und Österreicherinnen engagiert sind, natürlich auch aus Solidarität, Nächstenliebe und weil man einfach erschüttert ist. Ich bin seit Jahrzehnten beruflich nur mit Katastrophen befasst und ich erlaube mir trotzdem, wenn ich sehe oder höre, und wir hören das als Erstes, dass wieder was passiert ist, ich bin auch erschüttert, wenn ich das sehe. Und wenn man das Leid live sieht, ist es noch schlimmer und man kann das eigentlich, das begleitet einen ein Leben lang. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch Staaten natürlich eine humanitäre Verpflichtung einerseits haben, aber sich mit ihrem Engagement auch in der Weltgemeinschaft positionieren. Und das ist durchaus auch legitim. Und aus der guten Zusammenarbeit können dann wirklich große Interventionen entstehen.
Werden wir das all along als Gesellschaft stemmen können? In Zeiten von sozialer Verknappung, wir wissen, was passiert, ja, wenn es den Leuten persönlich auch nicht so gut geht. Es kommen hier Werte zu tragen, es werden politische Vertreter andere, wenn man andere Leute sucht, denen man folgt, ja. Was verändert sich da in unserer Gesellschaft auch gerade? Oder bereitet dir das Sorgen?
Naja, also mein Beruf ist ja Sorgenmanagement. Also ich versuche damit konstruktiv umzugehen. Aber ich glaube, diese Mischung aus, wenn was Schlimmes passiert, wollen die meisten Menschen etwas tun. Da jetzt nicht jeder selbst bitte in irgendein Krisengebiet fahren kann und soll, muss ich auch dazu sagen, um dort selbst aktiv zu werden, sollte man das wirklich professionell agierenden Organisationen anvertrauen, die nichts anderes tun, als weltweit zu helfen. Und der zweite Teil ist, dass man sich sowohl als Zivilgesellschaft als auch als Land und die Vertreter des Landes sich auch zu überlegen haben, und das meine ich gar nicht nur für Österreich, sondern auch für die Europäische Union, wie möchte ich extern wahrgenommen werden? Und da haben wir jetzt gerade große Umbrüche und das die Menschenrechte und das humanitäre Mandat etwas sind, was in unserer DNA ist als Europa und zu Recht. Wir erinnern uns jetzt alle an 80 Jahre. Ich bin am Sonntag eingeladen auch zu einem Staatsakt für 80 Jahre Österreich. Wir sind unheimlich stolz auf das, was wir jetzt geschaffen haben, auf diese Evolution des Friedens. Wir sind die erste Generation, die nicht einmal mehr aus eigener Erfahrung. Meine Eltern sind im Krieg geboren worden. Die haben sich dunkel erinnert, aber wir haben es nur mehr erzählt bekommen. Und dass das so bleibt, braucht das Zusammenspiel, würde ich jetzt einmal sagen, aus humanitären, globalen Gewissen, auch wenn es gerade nicht sehr populär ist, und auch aus einer Außenpolitik, die wirklich auch entsprechende Signale sendet.
Aber Andrea, die politischen Vertreter ändern sich ja, ja? Und sind auch gerade im Wandel. Wir sehen das in Österreich, in allen anderen Ländern. Das heißt, auch die politischen Vertreter wollen vielleicht in den nächsten 10, 15 Jahren was anderes. Man sieht es ja auch, wie man sich in Flüchtlingsfragen positioniert. All das lässt schon oder wirft Fragen auf, ja, ob dementsprechend umgegangen wird mit dem Leid der anderen Menschen?
Ja, es verändert sich, das ist gar keine Frage. Wir sind in einem Umbruch. Wir sind in einer Megatransformation. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir eine sehr überlegte Bundesregierung haben, die das zwar angeht, und ich leugne auch gar nicht, dass da Dinge gibt, die man angehen soll, aber auf der anderen Seite die ganz großen Spielregeln werden ja dann doch eingehalten und müssen auch eingehalten werden. Und ich persönlich glaube, wir sind in einem Umbruch. Wir sind in einer Megatransformation und das ist gar nicht durch Corona, das ist ein völliger Schwachsinn, sondern wir haben jetzt eine große Transformation, eine große digitale Transformation vor uns. Und viele Menschen haben jetzt wieder Angst vor etwas, was man nicht kennt, hat man Angst.
Und was so schnell geht. Ich glaube, es ist das Tempo, das den Menschen Angst macht.
Genau, und wir brauchen jetzt neue Konzepte für die Zukunft, die teils schon da sind, teils im Entstehen sind. Und wir müssen die Angst überwinden. Aber letztendlich müssen wir Wege finden, wie wir international zusammenarbeiten können. Denken wir nur an die Digitalisierung, denken wir an den Welthandel, wie erschüttert jetzt alles hin. Es ist sicher nicht das Rezept für die Zukunft. Wir machen jetzt alle zu und bleiben nur mehr auf unseren kleinen Pseudo-Inseln. Das ist sicher nicht die Zukunft und das ist auch nicht die Zukunft von Care Österreich. Mhm.
Ich würde eh gern mehr Persönliches über dich sprechen und von dir erfahren. Du hast zuerst gesagt, mein Beruf ist Sorgenmanagement. Was ist für dich eigentlich nur Krise?
Na, genug, es gibt genug.
Ja, ja. Na klar, das Leid, das du siehst, also du bist
und
ja auch...
Ich relativiere das auch nicht. Ich sage auch nicht, dass man hier nicht arm sein kann. Natürlich, das kommt immer auf den Kontext und auf die Umgebung an. Aber was man schon sieht, ist, es war schon besser. Global sind wir jetzt in der Situation, dass es mehr auseinandergeht, auch in unseren Gesellschaften. Und was mir Sorge bereitet, wenn man so möchte, und das ist auch Ziel dieses Podcasts, wirklich zu zeigen, weil ich begonnen habe vor über 30 Jahren, da war schon ein bisschen noch der Narrativ, naja, also das ist jetzt in einem Land wie Äthiopien und da passiert das und wie schrecklich. Wenn man heute schaut, passiert auf der Welt sehr vieles sehr ähnlich. Und die Themen, die sich uns stellen, sind auch sehr ähnlich. Also es ist viel mehr zusammengewachsen. Und ob ich jetzt mit einer Kollegin aus Mali spreche oder mit einem Kollegen aus Thailand, die Themen, die uns beschäftigen, sind relativ ähnlich, muss ich ehrlich sagen, auch wenn sie noch ein bisschen anders gelagert sind. Aber es kommt alles näher zusammen. Mhm. Deshalb gelten ja auch die Entwicklungsziele für uns alle, auch wenn das was ist, worüber die jeweiligen Regierungen eher nur dann sprechen, wenn es gerade opportun ist.
Was hat das mit deiner persönlichen Entwicklung gemacht? Oder was macht deine Arbeit mit dir? Kann die überhaupt nur was erschüttern, wenn du mit so viel Leid auch zu tun hast? Mhm. Bist du ein sorgenvoller Mensch oder eher... als die Krisen der anderen stemmt, so die Frau, die wirklich stark und sicher durchs Leben geht. Wie ist das bei dir persönlich?
Also, ich würde mich als sehr glücklichen, ausgeglichenen und lebensbejahenden Menschen bezeichnen, was aber überhaupt nicht heißt, dass ich nicht sehr empathisch auch mitempfinde, soweit mir das möglich ist, was Menschen alles passiert, und zwar nicht nur am anderen Ende der Welt, sondern auch hier. Allerdings brauche ich natürlich eine professionelle Distanz, um handeln zu können. Aber ich habe eine ganze, ist vielleicht zu persönlich, aber ich habe eine ganze Galerie im Kopf an Menschen, die ich, und das war ein absolutes Privileg, und ich empfinde es auch immer noch so, die ich rund um den Erdball kennenlernen konnte und die mich nie wieder losgelassen haben, auch wenn ich keinerlei Kontakt mehr mit ihnen habe. Also das mache ich als Beispiel. Ich war vor einigen Jahren sehr viel in der Sahelzone, war im Tschad, am Land, in einem kleinen Dorf. Es war heiß, also wirklich heiß, heißer am heißesten. Wir kommen da zu einer Wasserstelle, das alte Klischee, wir reden von am Land. Wir reden jetzt nicht von einer afrikanischen Metropole. Ein Wasserloch, ein Brunnen, kommt ein kleiner Bub, vielleicht 6, 7 Jahre. Die meisten sind ja eigentlich älter, sie ausschauen, weil sie chronisch mangelernährt sind am Land, in der Sahelzone, und sagt, ob ich einen Durst habe, ich soll trinken. Und gibt mir aus dem Wasserloch eine Handvoll Wasser. So, was machst du jetzt? Du kannst es nicht trinken, weil dann wirst du urkrank. Ja. Kannst aber auch dem Kind nicht wirklich sagen, das mag ich nicht. Also ich habe dann immer eine Wasserflasche geben. Wir haben aus der Wasserflasche getrunken. Er wird die vielleicht noch viele Jahre benutzt haben. Und wir haben das so aufgelöst. Aber dieses Kind, das kann ich jederzeit abrufen, sehe ich immer vor mir. Und ich denke mir, und das denke ich mir wirklich schon seit, mein Gott, ich war 18, wie ich in Brasilien begonnen habe zu studieren. Und dort durch die, damals war das noch möglich und ich war noch sehr jung, durch die Favelas, durch durch, wo Leute wirklich gelebt haben, ganz auch unter schrecklichen Bedingungen, auch in Städten. Und ich habe mir immer gedacht, was für ein Potenzial verschwendet die Welt, indem man Armut einfach so als gegeben nimmt und auch als ganz normal damit lebt. Weil es ist ja, da ist ja ein enormes Potenzial auch, das wir verschwenden, auch mit den ganzen Flüchtlingen, mit allen, denen wir null Chance, null Aufmerksamkeit geben oder finden, ist eh gut genug. Also das hat mich schon in frühester Jugend eigentlich bewegt. Und woher das kommen ist, mein Papa hat mir immer Entdeckergeschichten vorgelesen. Meine Gute-Nacht-Geschichten waren weniger vom Traummännlein, das war immer, wer mir vorgelesen hat, mir wurde immer viel vorgelesen. Der hat mir, also ich habe gewusst, wer den Nordpol entdeckt hat, schon in der Volksschule. Und da dürfte der Grundstein gelegt worden sein, dass ich mich international und global so interessiert habe und dann auch die Ausbildung gemacht habe. Aber nicht, weil ich der ganzen Welt helfen will, das wusste ich schon früh, dass das nicht geht. Und auch nicht, weil ich mich zu Leiden hingezogen fühle, überhaupt nicht. Aber ich kann machen, was geht. Und das ist schon mehr, als die meisten von sich behaupten können. Und wenn jeder macht, was geht, schaut die Welt echt anders aus. Und ich bin da gar nicht naiv.
Mhm. Machen, was geht. Ja, wahrscheinlich geht immer ein bisschen mehr oder manchmal weniger. Das ist ja auch so etwas, was dann wahrscheinlich oft ohnmächtig werden lässt, oder? Dass man sie gerne mehr machen würde, als möglich ist.
Teils,
aber da bist du realistisch.
Teils, teils. Also ich denke da immer an unsere, das klingt jetzt sehr unprofessionell, aber die Care-Paket-Empfänger. Wir haben vorigen Herbst haben eine ganze Videoproduktion gemacht mit Zeitzeugen, die uns CC Real, die auch den Podcast gesponsert hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Das hätten wir sonst nie machen können. Und ist doch spannend, dass Menschen, die selber im Krieg waren und sich erinnern können, dann viel mehr Mitleid teilweise zeigen, als die, die nicht einmal eine kleine Idee davon haben. Sind wir uns ehrlich, sehr viele Spenden werden sich wirklich vom Mund abgespart. Und ich sage jetzt nicht, wenn du oder ich spende, die wir das nicht vom Mund absparen müssen, dass das weniger wert ist. Überhaupt nicht, das meine ich gar nicht. Aber egal, was man tut, das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man etwas tut. Und da geht es gar nicht um die Menge, sondern dass man nicht von selbstverständlich nimmt, ja, bei mir ist es so, jeder jammert immer, was man könnte, immer noch etwas haben und noch etwas, das stimmt. Aber so im Querschnitt gesehen halte ich es einfach für wichtig, dass man nicht so abstumpft, dass man sagt, es hat eh keinen Sinn, ich kann eh nichts ändern. Ja, wir können nicht die ganze Welt ändern, aber wir können durchaus einiges ändern. Und deshalb bin ich nicht dauertraurig oder dauerfrustriert, sondern auch jetzt, wie das Erdbeben in Myanmar war, wir haben sofort, weil wir eben so viele Menschen haben, die Care zu Recht vertrauen, das kann man alles nachprüfen, konnten wir sofort Spendengeld zur Verfügung stellen. In Gaza und in Israel arbeiten wir seit vielen Jahren. Wir tun, was wir können. Natürlich geht immer noch mehr, aber ich finde, man sollte sich nicht davon abschrecken lassen.
Ich habe so schöne alljährliche Erlebnisse. Seit vielen Jahren bin ich natürlich, wenn Licht ins Dunkel ist, am Spendentelefon mit dabei. Du kennst es ja, ja. Auch, wir haben uns dort auch schon getroffen. Und was ich jetzt gar nicht mehr tun kann, weil ich mittlerweile mit dem Tarek Leitner das präsentiere und wir die Sendung moderieren, aber diese Gespräche mit den Menschen am Telefon, ja, die am Heiligen Abend anrufen und sich entschuldigen dafür, dass sie 20 Euro spenden, ja, und das ist so zauberhaft einfach von denen. Wissen Sie, ich habe nur eine kleine Pension, aber ich möchte auch was beitragen, ja. Das ist so ein wunderbarer Moment, ja, wo jeder einfach das tun kann oder tut, was er tun kann.
Ja, das meine ich.
Und das ist genau das, darum ist mir das jetzt auch eingefallen. Das ist immer so schön zu sehen und die entschuldigen sich dafür, ja, dass sie was tun. Obwohl es so toll ist, dass sie was tun. Ja?
Das meine ich. Und wenn man das auch gerne tut, oder so wie wir unseren Sponsor seit so vielen Jahren haben, der das wirklich auch gerne tut, dann entstehen da auch wirklich ganz neue Beziehungen und neue Arten der Zusammenarbeit. Weil ich finde schon, dass sehr beeindruckend, was alles möglich ist mit, jetzt nicht wenig Geld, aber auch mit relativ wenig, kann man wirklich auch was verändern und beitragen.
Ich finde es auch toll, wie du sagst, Sponsoren, Partner, nennen wir es Partner, die einfach einen Weg mit einem gehen.
Genau.
und sich auch in diese soziale Verpflichtung stellen, gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und sagen irgendwie, wir suchen uns da was aus und ein Projekt aus und wir möchten was Gutes tun.
Genau.
Also ich glaube, davon könnte es viel mehr geben, oder? Wenn eh schon hier in Österreich eine große Bereitschaft ist.
Eva, es kann von allem immer mehr geben, oder? Oder es ist auch, wenn man selbst arbeitet, oder? Man kann immer noch und noch, aber man wird es nicht auf Dauer aushalten, 24/7 sich zu engagieren, und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber es macht doch nicht nur Freude, es ist auch wirklich ein wichtiges, wie soll ich das sagen, ein wichtiger Beziehungsbauer für Zivilgesellschaften und für Länder, wenn man sich international engagiert, um Armut zu bekämpfen.
Ja, du hast so viele, weil du zuerst auch schon Persönlichkeiten angesprochen hast, so in deinem Kopf, wenn du sagst, eine Galerie an Menschen und an Bildern, die du da mit dir rumträgst. Ich finde ja auch immer sehr, sehr beeindruckend, wenn Menschen, die vielleicht in ihrem einem Leben schon was Großes geleistet haben und dann sagen, okay, aber jetzt, das hake ich jetzt ab, jetzt mache ich einen Bruch in meinem Leben und mache jetzt wirklich ganz was anderes und stelle mich in den Dienst anderer. Karl-Heinz Böhm fällt mir da ein. Ja, du hast nochmal erzählt, du hast lange mit ihm gearbeitet.
17 Jahre.
Und für ihn. Und er war schon auch so eine prägende Person für dich.
Na, oder? Absolut.
Was war so? Wie würdest du ihn beschreiben? Und was hat dich, wo konnte er dich da so abholen?
Ich habe da gelernt, nichts ist unmöglich. Mhm. Auch eine große Lust auf Dinge zu verändern, soweit es halt geht. Und das hat mich sehr geprägt. Das muss ich ehrlich sagen.
Fällt das Dankesagen manchmal schwer?
Nein, überhaupt nicht, weil ich bedanke mich. Also da würde ich auch meinen früheren Chef, den ich unheimlich geschätzt habe, zitieren. Ich bedanke mich nicht für mich selbst.
Hast du als Vertreterin einer Hilfsorganisation, einer sehr prominenten Hilfsorganisation wie CARE, auch manchmal so dieses Thema, etwas repräsentieren oder verkörpern zu müssen, wo du dir überlegen musst, kann ich das jetzt machen? Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, du darfst wahrscheinlich nichts verschwenden oder, weißt du, was ich meine? Also, so diese Arbeit, bestimmt die auch dein Leben?
Woran ich jeden Tag denke, ist wirklich jeden Tag fast, ich fülle in der Früh eine Kaffeemaschine an und einen Wasserkessel. Und da brauche ich circa 3 Liter Wasser, die ich mit einem Maß abmesse. Und 3 Liter Wasser ist, was im Bestfall Menschen im Katastrophenfall zur Verfügung haben. Im Bestfall. Das betrifft 305 Millionen Menschen weltweit, haben nicht genug, um zu überleben.
Bist du gerüstet für den Notfall? Hättest du genug Wasser, Konserven, Batterienradio? Also kurzes Blackout-Upgrade, ja?
Nein, habe ich gar nicht.
Hast du nicht?
Nein, habe ich nicht. Ich habe ganz wenig. Wenn es hart auf hart geht, dann ist man alles sicher. Wenn es hart auf hart geht, tut man das. Aber wenn es lang hart auf hart geht, sollte man auch in jedem Flüchtlingslager Sachen verteilen, die Menschen kennen und auch essen wollen.
Ja, da sind wir wieder beim Respekt.
Ja, das hat nämlich auch damit zu tun, dass man nicht, also wahnsinnige Lieferungen vom anderen Ende der Welt, wo ankarrt, wo die Leute nicht einmal wissen, was damit machen sollen. Ja, also
in deren Gewohnheiten und in deren Ressourcen einfach auch bleiben.
Genau.
Wohin verreist du privat?
Ich bin immer sehr, sehr, sehr gerne auf der ganzen Welt unterwegs gewesen und es war immer ein Privileg. Meine Eltern haben mir ermöglicht, im Ausland zu studieren. In letzter Zeit, das hat mich, wie ich jung war, gar nicht interessiert, aber in letzter Zeit reise ich mehr zur Erholung, zu meiner persönlichen Erholung, dass ich dann sehr gut einsatzfähig und fit bin. Letztes Jahr war ich privat in Thailand.
Und das kannst du aber auch genießen.
Ja.
Weil das sind ja Länder, wo man auch als Tourist schnell einmal die Armut konfrontiert wird.
Also ich vermische das nicht mit meinem Job.
Stell mir überhaupt vor, helfen in dem professionellen Sinn, wie ihr es tut, ist hierarchisch.
In gewisser Weise natürlich.
Oder? In den Abläufen allein.
Natürlich.
In der Praxis.
Natürlich. Ganz klar, du kannst dich da nicht zusammenstellen. Wenn du Tonnen an Hilfsgütern an tausende Menschen verteilen musst, kannst du dich nicht zusammenstellen und diskutieren, wie machen wir das jetzt am besten. Wir halten eine Vielzahl von Protokollen. Es läuft alles nach Protokollen. Auch hier, wir sind hier jetzt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die werden regelmäßig in allem geschult. Auch wenn eine Katastrophe passiert, was passiert dann? Das ist ja nicht, dass wir uns dann zusammensetzen und diskutieren, machen wir nicht. Nein, da startet ein Protokoll und alles läuft ab, egal ob ich jetzt persönlich anwesend bin oder nicht. Und das ist sehr, sehr wichtig und das Helfen muss in großem Stil verprofessionalisiert sein, sonst geht es gar nicht.
Das heißt, da gibt es auch Notfalltrainings, ja, alles, und Ablauftrainings, alles, wo alle alles, immer wieder, ja, geschult werden.
Ja, sowohl bei Care Österreich als auch in allen Ländern, wo wir tätig sind. Wir sind ja mit sehr vielem konfrontiert heutzutage.
Dein Mann möchte ich noch nicht ganz auslassen. Wahrscheinlich braucht es, wenn du sagst, mit mir muss niemand mit. Das ist schön, ja, das hätte ich dich auch eingeschätzt. Du bist eine selbstbewusste Frau, die sehr bei sich ist, oder? Und sehr klar ist auch in dem, was sie tut und was sie möchte. Aber wahrscheinlich braucht es jemanden, der schon Verständnis hat für das, was du hier tagtäglich machst.
Aber das braucht es doch bei allem.
Ja.
Oder? Das braucht es auch. Würde es auch in deinem Fall brauchen, ja, wenn jemand zu früh aufsteht oder?
Und alle also, wach
also
macht.
Ich glaube, das ist ja das Wesen einer Beziehung, dass man einander auch sein lässt, wie man ist. Vielleicht braucht man da auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung, dass das besser geht. Und Care arbeitet ja sehr stark für Frauen und Mädchen. Ja, und das nicht ausschließlich, aber sind sehr stark gerade bei Entwicklungsprojekten oder auch bei Katastropheneinsätzen. Ich meine, da sagt natürlich jeder, naja, wozu braucht man da Frauen und Mädchen besonders helfen, wenn Erdbeben ist, muss man allen helfen. Ja, das stimmt. Aber ich habe selber oft gesehen, dass Frauen und Mädchen, wenn was verteilt wird, das nicht einmal wegschleppen können, weil die einfach zu schwach sind. Sehr viele Kinder verlieren ihre Eltern, stehen dann allein, da werden weggedrängt, nicht weil die Leute so unmenschlich sind, sondern weil, wenn es ums Überleben geht, dann würde das jeder von uns wahrscheinlich in vielen Fällen auch so machen. Wir alle sehen, wenn ein Lastwagen dann in den Gazastreifen kommt, das läuft nicht koordiniert ab, nein, weil die Leute haben nichts.
Sie sind in der Not und jeder versucht.
Genau. Das heißt, dieser Fokus auf Frauen und Mädchen, der ist kein ideologischer, das ist ein praktischer. Und ich habe immer gesagt, und das sehe ich auch bei mir selbst, ja, man soll seine Rechte kennen, das ist wichtig, aber du musst auch so ausgebildet sein, dass du die einfordern kannst. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass man als Frau ein Einkommen, ein ordentliches hat, weil das macht wirklich unabhängig und stark. Das haben mir meine Eltern von klein auf beigebracht, dass man also als Frau auf eigenen Beinen steht, zwar ihnen offenbar beiden ein Anliegen. Und ich halte das für wirklich extrem wichtig, dass man gut ausgebildet ist, meaningful partizipieren kann überall, und das ist auch die Arbeit von Care. Und dass ein gutes Einkommen einen als Frau auch wirklich viel unabhängiger macht, als man glaubt.
Haben deine Eltern einen anderen Plan für dich gehabt? Oder das, wofür du dich dann entschieden hast, Ethnologie zu studieren und auch im Ausland, das haben sie dir ermöglicht und gefördert?
Das haben sie mir ermöglicht. Und mein Vater war da immer also wahnsinnig dahinter, dass ich... Der war immer der Meinung, man muss Dinge gern tun und dann kann man sie auch gut tun. Und meine Mama war eine passionierte Buchhalterin, die hätte mich gerne in dieser Rolle gesehen, aber ich war halt leider gar nicht an der Sache interessiert. Also da hat er sich absolut durchgesetzt.
Ah ja, das haben die beiden dann ausgemacht.
Aber sie haben mich beide großartig unterstützt. Also ich muss ehrlich sagen, das ist auch etwas, wo ich mit Dankbarkeit darauf zurückblicke, obwohl sie beide schon lang tot sind, dass sie mir so einen guten Start ermöglicht haben und dass ich sicher war, das eine oder andere, also muss man ja nicht idealisieren, aber ich fühle mich gut gerüstet bis heute von dem, was mir in meiner Kindheit und Jugend ermöglicht wurde. Und sie haben da sicher auch selber viel verzichtet, dass das möglich war. Und da bin ich ihnen bis heute irgendwie dankbar. Und ich weiß auch, dass sie bis heute das gut finden würden, was ich mache.
So ein Geschenk, gell? Das bringt mich natürlich jetzt auch wieder so in Krisengebiete, wenn Menschen mit dem bloßen Überleben beschäftigt sind. Und wir wissen, wie viele Waisenkinder es gibt im Gazastreifen und die einfach überhaupt niemanden haben.
Ja, oder auch die ihre Eltern nicht mehr finden
oder
und völlig desorientiert sind.
Entsetzlich.
Und was auch wirklich bemerkenswert ist, dass Care weltweit gar nicht zu wenig Mitarbeiter hat. Also immer wieder kommt es vor, wo Menschen, ich denke da an einen, der war im bangladeschischen Flüchtlingslager aus Indien und der kann sich richtig erinnern, wo er Care da kennengelernt hat im Flüchtlingslager. Der hat dann später Medizin studiert und hat dann jahrelang bei Care gearbeitet. Oder wir haben auch hier eine Kollegin, die als Flüchtling aus Kambodscha als Kind nach Oberösterreich in ein Flüchtlingslager gekommen ist und dort aber gute Erfahrungen gemacht hat und bis heute sagt, wie nett die Familien waren, die sich um sie gekümmert haben. Und die ist oberösterreichischer als manche Oberösterreicher, den ich kenne. Also es gibt schon dieses, also ich habe das gesehen und ich möchte mich auch für andere einsetzen. Und warum auch nicht? Was ist schlecht daran, wenn man möchte, dass es allen, ich wäre jetzt fast verleitet zu sagen, so gut wie möglich geht, wobei ganz klar ist, dass so gut wie möglich für jeden ein bisschen was anderes ist. Da muss man auch ganz klar sein. Das bestimmen nicht wir.
Ist es eigentlich schwer oder schwierig geworden, auch junge Menschen für die Sache zu begeistern als Mitarbeitende?
Es hat sich ein bisschen gedreht, denn das Gefühl habe ich schon. Das sieht man mal, wie alt ich schon bin, aber wie ich auf die Uni gekommen bin, habe ich Ethnologie studiert. Das war damals eine Männerdomäne, muss man sich vorstellen, das war 85, 86. Und da hat uns einer der Professoren, nicht der, der mich dann durch mein ganzes Studium begleitet hat, gesagt, früher sind die Töchter auf Matura-Reise gefahren, heute studieren sie dann Ethnologie, weil ihnen das so gut gefallen hat. Das war die Begrüßung von einem der Professoren. Ja. Also, wie er aber richtig gesagt hat, hatten wir alle Lust auf raus und möglichst so exotisch und so weit weg wie möglich, ja. Ich war lange, bevor ich in den Vereinigten Staaten war, war ich schon in Lateinamerika und in der damaligen Sowjetunion. Meine Eltern waren damals entsetzt. Ich bin mit dem Jugendzug mit 18 Jahren in die Sowjetunion gefahren. Keiner wollte das in meiner Familie. Ich habe mich durchgesetzt, habe es gemacht, aber gar nicht, weil ich so verliebt war in die Sowjetunion, weil es mich einfach interessiert hat. Also man hatte Lust auf anderes und es war positiv besetzt. Damals hatte man Lust auf Globalisierung und es wurde uns auch vermittelt als was Positives. Ja? Mit all den negativen Effekten, die es dann auch hatte, das hat sich schon gedreht. Das hat sich schon gedreht. Wir wollten die Welt nicht erobern, das klingt zu flach und zu blöd, aber wir wollten die Welt uns anschauen, wir waren stolz, wenn wir uns woanders behauptet haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie stolz ich war, wie ich mit 19 in Brasilien studiert habe und das alleine dann geschafft habe vor Ort, zwar mit einer Familie, aber trotzdem. Und da habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen mehr mit mehr Zurückhaltung ausgestattet. Auch vielleicht aufgrund der Auswirkungen der Klimakrise, dessen, dass man auch mehr Angst hat, dass wieder mehr Kriege in unserer unmittelbaren Nähe sind.
Das hat sich vielleicht auch, weil die Eltern mehr behüten?
Vielleicht auch. Ich sage oft, ich habe keine Kinder, aber ich sage oft, ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern das erlaubt hätte, was mir erlaubt wurde.
Okay. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren, das ist natürlich eine lange Zeit, aber ich sehe mich schon die nächsten Jahre auf alle Fälle im humanitären Umfeld und am liebsten bei Care Österreich, die größte internationale Organisation in Österreich, was die internationalen Projekte anbetrifft. Da habe ich auch meinen Anteil dran, natürlich auch mein fantastisches Team. Schauen wir mal. Ich muss ehrlich sagen, je älter ich werde, also es war lustig, wie es ist eh ganz normal, wie ich in meinen 20er war, da habe ich gewusst, was ich mit 40, 50, da war mir alles klar. Je älter ich werde, desto weniger plane ich voraus, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir mal, was mir auch möglich sein wird.
Ja, aber durchaus reisend und die Welt neugierig betrachtend.
Ja, wobei das kann man heute auf vielerlei Möglichkeiten hat man, die man früher nicht hatte. Ich bin eine leidenschaftliche Augmented Reality-Konsumentin. Ich mache das sehr gern. Das heißt nicht, dass das eine Reise ersetzt, aber wenn man schon wo war, ist das gar nicht schlecht. Und ich interessiere mich sehr für die ganze Digitalisierung. Ich bin insgesamt nicht mehr der Meinung, ich hatte Zeiten auch bei Care, wo ich nicht einmal mehr wusste, wo ich aufwache, so viel war ich unterwegs. Das tut mir und auch Care Österreich gut, dass ich nicht mehr ständig nur unterwegs bin. Ich bin unterwegs, aber gezielt und viel weniger. Und ich habe viel mehr hier weiterentwickeln können, gemeinsam mit meinen Teams, wie ich dann nicht mehr so wahnsinnig viel weg war. Das heißt, das ändert sich vielleicht. Ich bin mein ganzes Leben gereist. Ich werde auch, wenn ich älter bin, wenn ich noch gesund genug bin, reisen. Aber schauen wir mal. Mhm. Mich interessieren sehr, sehr viele Sachen, aber am allermeisten, und das war ein Glück, muss ich ehrlich sagen, und das sehe ich auch sehr viel, wenn ich mit Leuten in meiner Altersklasse spreche, am allermeisten hat mich jetzt abgesehen von meinem Mann immer mein Beruf interessiert. Das war mir kein Zwang oder nichts, wo ich mich habe zwingen müssen. Es war nicht alles schön, es war nicht alles immer spannend, aber es hat mich bis heute am allermeisten interessiert.
Es ist einfach eine Freude.
Ja.
Schön. Es wäre jetzt so schön, hier aufzuhören, aber ich möchte etwas noch aufgreifen, weil es wichtig ist in unserer Zeit, auch in aller Munde ist. Wir haben eingangs über die Digitalisierung gesprochen und du hast es jetzt als dein besonderes Interessensgebiet erwähnt. Insofern ist es natürlich auch wichtig in deiner Arbeit. Ich meine, wir haben gesagt, okay, es verändert die Welt. Wir vernetzen uns besser, aber es geht uns auch zu schnell in vielerlei Hinsicht. Aber Stichwort KI, Digitalisierung, was macht das auch in Bezug auf die Hilfsarbeit?
Also, es hat zwei Seiten. Zum einen hilft es uns in unseren Arbeitsabläufen, und ich habe ja vorher gesagt, wir haben viele Protokolle, denen wir folgen müssen. Es hilft uns in unseren Arbeitsabläufen effizienter zu werden, wenn wir unsere Teams nicht damit alleine lassen und sehr wohl die Vor- und Nachteile sehen. Es hat natürlich auch Nachteile, man soll das nicht unreflektiert alles übernehmen, aber es kann wahnsinnig hilfreich sein. Also ich würde meinen, dass es auch meinen Arbeitsbereich enorm bereichert hat, und ich beschäftige mich seit 2021 damit. Im Herbst 2022 ist es aufgekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich direkt, dass ich das in meiner aktiven Zeit noch mitmachen kann, im Gegensatz zu vielen anderen, die das also nicht so spannend finden. Der zweite Teil ist natürlich, dass die Welt sich ja auch ohne große Hilfsorganisationen dreht und dass in allen Ländern, wo wir arbeiten, das auch Themen sind. Und der Zugang und das Wissen um die Tools braucht eine gewisse Grundausbildung. Das heißt, wir müssen uns auch als Hilfsorganisationen wirklich fragen, was für eine Art von Ausbildung sollen wir in Hinkunft auch ermöglichen. Ich meine, ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Ich war im April vorigen Jahres auf einem globalen Treffen, das haben wir alle 5 Jahre, wir sind da sehr sparsam damit. Da haben wir in Tansania eine Initiative besucht, die damals von KOS-Geldern gefördert wurde, wo Mädchen eine Lehre heißt das natürlich nicht wie bei uns in der dualen Ausbildung, du lernst was 4 Jahre und dann kannst du das wirklich und dann wird man Meister und ist wirklich meisterlich in dem, was man tut, sondern nein, das sind immer so Schnellsieder, lernen von 2, 3, 4 Monaten, je nach Land, im konkreten Fall war es Tansania. Und die Mädchen haben dann so Kleider genäht. Also sie waren Schneiderinnen unter Anführungszeichen. Und diese Kleider haben sie auf einem Stande am Markt dann verkauft, wo dann die Touristen kommen und sagen, Wahnsinn, $5 für ein Kleid ist ja eigentlich total super. Jetzt frage ich mich, wollten wir zwei, jetzt einmal abgesehen davon, ob wir nähen können oder nicht, wollten wir zwei am Markt Kleider verkaufen? Ist es wirklich das, was heute im Jahr 2025 auch in Tansania angesagt ist?
Ich finde super, dass du so eine Überlegung triffst.
Wirklich.
Gut, ich frage auch intern, nie in Tansania, aber ich finde es toll, dass du...
Das kannst du auf jedes Land praktisch anwenden. Und ich habe das auch meine Kollegen und Kolleginnen gefragt, die mich teilweise entgeistert angeschaut haben. Ich finde es nicht gut genug. Und ich sage jetzt auch nicht, dass alle Computerexpertinnen werden müssen. Aber die, die könnten, sollte man schon das Potenzial fördern. Denn wir reden jetzt von der digitalen Transformation. Die wird die Welt noch viel mehr spalten als alles, was wir bisher gesehen haben. Und der Zugang zu diesen Tools ist wichtig. Und man kann nicht diese romantisierende Vorstellung haben, ja, die Kinder sitzen irgendwo unter der Akazie in Afrika und lernen da. Das ist mehr als out. Wir müssen nicht nur unsere eigene Ausbildung reflektieren, ist doch die, ich meine, dein Bub geht in die Schule, wenn man das als Konsument verfolgt, wir machen ständig Schulversuche, alles wird immer neu und neu. Das muss überall passieren. Mhm. Und man kann nicht sagen, dass nur weil Leute total arm und unterprivilegiert sind, dass es dann eh schon super ist, wenn sie Kleider am Markt verkaufen. Das mag sein, das ist sicher besser als nichts, aber ist besser als nichts wirklich das Maß der Dinge, die wir zur Anwendung bringen wollen? Ich sage nein, und vor allem nicht in Entwicklungsprojekten. Das heißt, CARE hat seit vielen Jahren einen Schwerpunkt auf Financial Literacy, ganz wichtig. Den bauen wir jetzt auch aus, übrigens in Kooperation mit der Wirtschaftsuni Wien, wo mir eine unheimlich engagierte Professorin erzählt hat, selbst Wirtschaftsabsolventinnen treffen privat finanziell die falschen Entscheidungen, aus emotionalen Gründen, was immer. Das gesagt habend ist, dass auch die Art, was man unterstützt, wie man hilft, wie man Zugang verschafft, ist wirklich eine sich ständig wandelnde. Und wir kooperieren jetzt mit einer großen oberösterreichischen Institution, mit Ars Electronica, wo ich regelmäßig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Afrika treffe, die auch jungen Leuten die Chance geben, in der IT-Branche Fuß zu fassen, mit VR zu experimentieren. Also alle Dinge, die auch bei uns kommen auch in diesen Ländern. Ja?
Finde ich ganz toll. Bin ich froh, dass ich dieses Thema jetzt noch angesprochen
habe. Ja, und das ist einer meiner großen Arbeitsschwerpunkte, der auch bei CARE global geschätzt wird. Und da habe ich ein großes Betätigungsfeld.
Ganz toll. Ja, daran sieht man und da kann man gut erkennen, was für eine engagierte Frau du bist, die in der Zeit lebt, ja, vielleicht auch darüber hinaus denkt und die Menschen kennt, die Bedürfnisse, die Krisen, sehr versiert, hochsympathisch. Es ist mir eine Freude, mit dir zu reden. Dankeschön.
Danke dir, Eva. Danke, dass du unseren 100. Podcast gestaltet hast.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.